Liebe Hörergemeinschaft, nach so vielen weiblichen Gästen in den letzten Folgen mit der Tussi Park Staffel wird's Zeit für ein bisschen Testosteron in meinem Podcast. Und ich freue mich auf einen Mann, den ich eigentlich nie vorstellen brauche. Er gehört zur ersten Comedy-Liga in Deutschland, wird geliebt für seine Parodien und das Dresdner Publikum erinnert sich mit Sicherheit noch an seine Inszenierung von Rubbi die Katz an der Komödie Dresden. Ich bimmel durch bei Max Giermann.
Giermann.
König is calling. Einen wunderschönen guten Abend aus Dresden.
Ja, wunderschönen guten Abend. Das ist ja mal eine Überraschung. Herr König, sag ich Herr König, wenn ich kurz fragen darf, oder sage ich Captain?
Du, das kannst du machen, wie du willst. Wir stößen ja gleich an, da trinken wir Brüderschaft und deshalb kannst du gleich beim Captain bleiben, wenn du willst. Und ich
sag Max. Du gehst ja direkt in die Vollen mit Trinken jetzt. Geht direkt los bei dir.
Aber natürlich. Ich sag mal, wir warten noch ein bisschen ab. Ich versuche ja hier meinen Podcast auch dem Mittwoch so ein bisschen besseres Image zu bescheren. Ne? Deshalb vorab eine Frage, um einzusteigen, um nicht gleich zum Saufen zu kommen. Welcher Tag wärst du denn, wenn du ein Wochentag wärst?
Ich wäre tatsächlich der Freitag. Also, weil ich schon gerne auch mal faul bin und ich finde, dieses Gefühl zu wissen, dass das Wochenende bevorsteht, ist eigentlich immer das Beste. Also man hat zwar noch ein bisschen was zu tun, aber man weiß, man kann bald die Füße hochlegen. Das liebe ich. Ja, also auf jeden Fall der Freitag. Und bei dir?
Ja. Naja, du, ich überlege eben, eigentlich ist es der Mittwoch, für den ich halt jetzt kämpfe, weil, guck mal, der Montag ist ja so ein bisschen der Kinski unter den Wochentagen, ne? den mag eigentlich keiner.
Die dumme Sau, ja genau. Der Montag ist die dumme Sau, kann man sagen, ja.
Der Dienstag sonnt sich so ein bisschen im schlechten Image vom Montag, weißt du, der hat einfach einen Vorteil, dass er einen Tag später schon ist. Ja, der Donnerstag wiederum profitiert vom Wochenende, über Freitag, Samstag, Sonntag brauchen wir ja nicht reden. Und der Mittwoch fällt in meinen Augen immer ein bisschen unten runter.
Ja, das stimmt. Eigentlich ist ja der Mittwoch so, ne, so der Gipfel. So, eigentlich muss man dieses Gipfelgefühl auch so, dieses, man sagt ja auch Bergfest beim Drehen, wenn man die Mitte erreicht hat. Also eigentlich ist der Mittwoch auch der perfekte Tag, um zu trinken und miteinander anzustoßen. Und deswegen würde ich jetzt auch vorschlagen, weil ich habe mir hier so einen schönen Bourbon gemacht mit Eis. Habe ich gedacht, wir können doch jetzt mal anstoßen, oder?
Das müssen wir unbedingt machen. Ich muss dich aber korrigieren, denn jeder Tag ist der perfekte Tag zum Trinken. Nicht nur der Mittwoch.
Ja, touché.
Genau. Aber eben, weil der Mittwoch eben immer so ein bisschen vergessen wird, bin ich auch der Mittwoch, weißt du, um deine Fragen zu beantworten.
Ja, du bist der absolute Mittwoch, ja. Der Mittwoch. Also ich muss aber sagen, zur Zeit, ich habe gestern wirklich einem Freund auf eine Sprachnachricht geschickt, die fing an, ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Also zur Zeit ist ja sowieso alles irgendwie total verwaschen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag ist. Also,
das stimmt. Du frag mich mal, welches Jahr wir haben. Ich weiß es nicht.
Ja, das könnte auch am Trinken liegen.
So, dann lass uns anstoßen.
Ja, gerne.
Schön, dass du dir so ein schönes Getränk, auch so was Teures hier eingeschenkt hast.
Extra ja, für mich. Ach, so teuer. Ja.
Ich muss hier wieder Reste saufen, weißt du, bei mir gibt es nichts Besonderes. Prost auf dein Wohl.
Ja, auch auf dein Wohl. Ja, zum Wohl.
Wahrscheinlich ist das ja hier die erste Sendung, in der du dein eigenes Getränk mitbringen musst, oder?
Ja, stimmt. Man muss auch ehrlich gesagt total aufpassen mit Trinken in Sendungen, weil mir ist es einmal passiert bei einer Landsendung vor vielen Jahren, dass ich wahnsinnig dringend pinkeln musste. Also du kennst das ja auch, ne? Wenn man so richtig dringend muss. Und ich wusste, es waren irgendwie noch zwei Gäste dran, die noch interviewt wurden und es dauerte dann relativ lange. Und ey, ich habe 10-mal überlegt, ob ich jetzt irgendwie einhake und frage, ob ich auf Toilette kann, weil ich musste so dringend. Und dann war die Sendung endlich fertig. Also ich saß die letzte Zeit wirklich, konnte man sich dann auch im Nachhinein anschauen, dass ich dann so mit total verschränkten Beinen da saß. Ich saß dann bis zum Schluss, habe ich es ausgehalten und dann war die Sendung fertig, es war die Verabschiedung. Ich bin direkt zu Markus Lanz gegangen und habe ihn gefragt, ob ich jetzt mal schnell auf Toilette gehen kann. Und tatsächlich haben sie das noch drin gelassen nachher in der Sendung. Diese Frage war nachher noch im On.
Also, da hättest du es auch vorher machen können, ne?
Ja, genau.
Aber könntest du irgendeine sinnvolle Antwort geben oder hast du nur ja, nein, um es schnell hinter dich zu bringen?
Also als ich dran war, war es zum Glück noch nicht so schlimm. Da ging es dann okay. Noch. Aber weißt du, die anderen haben dann, ich weiß nicht, wer da noch zu Gast war, und die haben dann da erzählt und ich konnte mich auch überhaupt nicht mehr konzentrieren. Man ist dann ja nur noch dabei, alles zusammenzupressen. Also ich machte, glaube ich, einen recht verkrampften Eindruck. Deswegen muss man, seitdem passe ich immer sehr stark auf, dass ich nicht zu viel trinke in so einer Sendung.
Du, hier darfst du gerne auch währenddessen auf Klo gehen, klein, groß, sag einfach.
Ja, dann nehme ich euch einfach mal
die Zeit. Ja, genau. Sag mal, und wo gab es denn, bei welcher Aftershow-Party oder Preisverleihung, wo gab es das beste Catering bis jetzt oder das beste Alkoholangebot? Kannst du dich erinnern?
Also Alkoholangebot gibt es halt meistens bei so Kölner Produktionen so ganz gut. Die haben eigentlich immer irgendwie Kölsch im Produktionswagen für den Feierabend. Also das ist eigentlich Usus. Und also bei Catering erinnere ich habe mal mit Otto Walkes einen Film gemacht vor vielen Jahren, Otto's 11. Und da gab es ein ausgezeichnetes Catering. Und da sind wir auch immer noch nach Drehschluss mit Otto und allen Kollegen noch schön essen gegangen und so. Also da haben wir wirklich unfassbar gut gegessen in dieser Zeit.
das klingt wirklich gut.
Das war in Berlin auch, und so. Und das war wirklich so, dass man sich echt immer auf die Mittagspause gefreut hat, weil es so lecker war. Und tatsächlich ist es beim Drehen, ist es ja auch oft nicht so, ne? Da ist das Catering ja auch manchmal nicht so geil. Aber das macht so viel aus. Also das kennt, weiß ja wahrscheinlich auch jeder, der in einem Unternehmen ist, mit einer Kantine, wie wichtig das ist, dass das Essen gut ist.
Ja.
Und also du ja wahrscheinlich auch, oder? Du bist ja auch ein kleiner Genießer, oder?
Ne, nur wenn es ums Flüssige geht eigentlich. Mhm. Weil wir müssen die Getränke stellen, weißt du?
Und auch nur in der Quantität, nicht so sehr in der Qualität. Ne?
Richtig. Ab irgendeinem Punkt ist es ja auch egal, wie die Qualität der Getränke ist, weißt du? Hast du dich schon mal so richtig abgeschossen auf einer Party, auf einer Preisverleihung? Weil stell mir das so vor, wenn das alles nicht kostet, ich meine, da gibt es überhaupt keinen Punkt, wo man mal sagt, jetzt ist gut.
Ich habe natürlich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, aber ich habe mich natürlich früher schon immer ganz gerne mal abgeschossen. Also ich war abgeschossen, ist so. Ich weiß, dass ich einmal bei einem Fernsehpreis war einer der letzten war, der gegangen ist und in der Garderobe, wir hatten damals einen Preis gewonnen. Wahrscheinlich für Switch. Und dann war mein Preis aber nicht mehr da. In der Garderobe war nur noch ein Preis von Deutschland sucht den Superstar da. Und dann habe ich halt den mitgenommen.
Und der steht heute noch bei dir im Regal?
Nee, ich konnte den zum Glück dann eintauschen. Also vermutlich war der andere Kollege hat auch etwas mehr getrunken, sonst wäre es ihm aufgefallen. Und dann konnte man es noch eintauschen. Aber ich fand es sehr lustig, dass man dann so die Reste kriegt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, DSDS wollte halt keiner, blieb übrig. Da geht's den Preisen wie den Jurymitgliedern. Ja. Lass uns doch nochmal nachschenken, hier nochmal anstoßen. Zum einen natürlich darauf, dass du heute Zeit hast für mich und natürlich auf euren großen Erfolg von LOL, Last One Laughing. Das ist ja wirklich ein Format, über das halb Fernsehdeutschland oder On-Demand-Deutschland spricht, oder?
Ja, also ich würde ja gerne mal wissen, wie viele Leute das eigentlich geguckt haben. Man hat ja so das Gefühl, jeder Zweite kennt das.
Habe ich auch das Gefühl.
Ja, ne? Und es ist ja auch anders als bei diesen Fernsehsachen, die dann einmal ausgestrahlt werden und dann kannst du es halt theoretisch noch in der Mediathek gucken, aber das macht ja dann auch keiner oder nicht so viele, aber man ist da ja ständig präsent, ne? Und deswegen haben das, glaube ich, echt sehr viele Menschen geguckt und ich glaube, sehr viele Menschen haben es gerne geguckt. Also dann lass uns gerne anstoßen. Ich bin sowieso die ganze Zeit am Saufen. Ich habe schon alles.
Unbedingt. Prost, mein Lieber.
Prost.
Es ist also so, dass noch nicht mal ihr als interne Mitwirkende die Zahlen kriegt.
Nee, also ich meine, vielleicht könnte man da nachfragen. Hm. Also ich weiß nur, dass es eins der oder sogar das erfolgreichste Amazon-Format in Deutschland ist. Jetzt was die Klickzahlen angeht, aber da kann ich jetzt auch nicht mit genauen Statistiken um mich werfen. Mir ist sowas auch in der Regel nicht so wichtig, weil sonst sagt man ja auch immer bei der Quote im Fernsehen, ach ja, die Quote ist ja eh egal und so. Deswegen will ich jetzt bei einem Erfolg auch nicht plötzlich so tun, als wäre das total wichtig. Also ich freue mich halt, dass es funktioniert hat. Man wusste ja am Anfang gar nicht, worauf man sich da einlässt. Das hätte ja auch total trashig werden können. Ich sag mal so, das gibt ja auch, dieses Format wurde ja auch in anderen Ländern schon produziert. Es wurde in Japan, glaube ich, zuerst produziert und dann in Australien und in, also in ein paar anderen Ländern. Und da ist es teilweise nicht so wirklich nach meinem Geschmack.
Hast du es dir angeguckt vorher? Oder?
Ja, ich habe in die australische Variante mal reingeschaut und das war so ein bisschen. Ja, das war so ein bisschen trashiger und so ein bisschen mehr unter der Gürtellinie und so ein bisschen, also das war jetzt so von der Tonalität nicht so anspruchsvoll. Und da meinte Bulli aber dann zum Glück sehr schnell, dass er da auch was anderes mit vorhat und dass es in ein bisschen familientauglichere Richtung gehen soll. Und ja, das hat er, ich finde, die haben das toll umgesetzt und es war dann auch wirklich ein ganz, ganz besonderes Fernseherlebnis. Also muss ich auch sagen, ich glaube, alle, die da mitgemacht haben, werden das nie vergessen. Und wenn wir uns irgendwann mal irgendwo anders wieder treffen, dann werden wir wahrscheinlich darüber reden, weil das war schon sehr, sehr besonders.
Und das Gefühl hat man auch als Zuschauer, dass man wirklich merkt, wie viel Spaß ihr daran habt und dass sich natürlich das auch überträgt. Ne? Also für alle, die es nicht gesehen haben, es sind 10 Comedians, die 6 Stunden lang versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und sich damit rauszuwerfen. Wie lange hast du denn gebraucht nach dem Dreh, dass du wieder lachen konntest, ohne dass dein Körper dachte, oh, ich muss es mir wegdrücken? Oder ging das wieder schnell?
Ja, nee, das ging nicht so 1-2 Tage oder so, dass man wirklich noch diesen Reflex hatte, man darf das nicht. Und man muss, also ich muss auch echt sagen, das war psychisch eine krasse Belastung. Also man so... erst dachte man so, ja, das ist ja alles ein Spiel. Ne? Und dann bist du plötzlich in diesem Raum und dann weißt du plötzlich, okay, die haben hier eine riesige, teure produzierte Fernsehsendung und wir dürfen jetzt nicht lachen, weil sonst funktioniert es ja alles nicht. Ne? Also wir können jetzt ja nicht nach 3 Minuten lachen, dann haben die keine Sendung. Und es ist ja auch unser Job jetzt, dass diese Sendung funktioniert. Und wir waren alle die ersten 5 Minuten der Meinung, wir halten das, also wir werden das nicht schaffen. Und das hat mir so einen Stress gemacht, wirklich. Also ich hatte plötzlich so eine Panik auch. Ich hatte Schweißausbrüche und das war wirklich psychisch. Also diese 6 Stunden, danach sind mir auch erstmal die Tränen gekommen, weil das wirklich, wirklich anstrengend war. Nicht zu lachen. Also da merkt man erstmal, wie natürlich das ist. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie oft wir in diesem kurzen Gespräch jetzt schon mal so gekichert haben oder so, ne? Also einfach, weil das macht man ja ständig. Und dann sieht man Leute, auf die man sich freut, weil man sie sehr gerne mag und man darf noch nicht mal lächeln oder so, ne? Es war schon echt ein Psychoexperiment auch.
Also du kannst auch verraten, es wurde auch wenig getrickst. Also es sind wirklich 6 Stunden gewesen, weil ich dachte, vielleicht haben sie auch 10 aufgenommen, um Material zu haben. Und
Nee, es gab, also die haben so eine Uhr laufen lassen und wirklich 6 Stunden, es hat genau gepasst. Mhm. Aber die haben natürlich auch viel rausgeschnitten. Ne? Also die haben natürlich dann Sachen so zusammengeschnitten, dass es möglichst dicht und lustig ist. Die haben natürlich dann auch Sachen rausgelassen, wo mal nichts passiert ist oder so. Das ist ja klar, sonst wäre die Sendung ja auch komplett 6 Stunden lang gewesen. Und ich glaube, das sind jetzt 6 Folgen, ich glaube eine halbe Stunde, ne? Ich weiß gar nicht genau.
Ja.
Also sie haben da ordentlich rausgeschnitten, aber für uns war das tatsächlich ein 1-zu-1 Erlebnis und das war auch nicht gefaked. Und Bulli zum Beispiel wusste auch wirklich nicht, also Bulli war der Spielleiter, der sozusagen der Schiedsrichter auch war und uns dann rausgeschmissen hat, wenn wir gelacht haben. Der hat das alles in so einem Nebenraum auf so Monitoren verfolgt. Der hat wirklich auch nicht gewusst, was wir da machen und so. Ne? Also das war alles wirklich für alle total überraschend.
Und nicht lachen zu dürfen, ist ja wirklich eigentlich der größte Anlass zum Lachen müssen. Wenn man jetzt an die Schule denkt oder jeder Schauspieler kennt es von der Bühne. Kannst du dich an deinen schlimmsten Lachanfall erinnern?
Ja, tatsächlich, wenn du sagst, also auf der Bühne, ich weiß noch, im Schultheater habe ich mit einem Freund mal, hatten wir beide in einem Moment, wo wir irgendwie so eine, da haben wir auf der Bühne gestanden und wir haben im Hintergrund so eine Art Gruppenchoreografie gemacht und in dem Moment hockten wir irgendwie so auf dem Boden und da weiß ich nicht, worüber wir lachen mussten, aber mein Freund und ich mussten tierisch lachen und es war halt eine ernste Szene und mein Freund konnte sich kaum beherrschen und ich habe dann so, wir hatten die Hände relativ nah beieinander und ich habe dann mit meinem kleinen Finger, seinen kleinen Finger so fest ich konnte gedrückt, damit er aufhört zu lachen. Also daran erinnere ich mich jetzt gerade so spontan. Aber auf der Bühne oder auch beim Drehen bin ich jetzt nicht so, da kann ich mich eigentlich ganz gut konzentrieren. Also da bin ich jetzt nicht der Typ, der ständig Takes verlacht oder so. Ne? Das gibt ja so Kollegen, wenn die einmal anfangen, dann musst du 10-mal ansetzen, weil die halt jedes Mal lachen müssen. Darum gibt es von mir auch gar nicht so viele Outtakes. Aber ich weiß nicht, hattest du mal König irgendwie diese Erfahrung gemacht, dass du mal irgendwie so einen Lachanfall hattest in einem blöden Moment?
Nö, das liegt aber daran, dass ich generell wenig Grund zum Lachen habe in meinem Leben, weißt du?
Ja, okay.
Ich
das Glas ist halt halb leer, ne?
Ja, ja, genau.
Bei mir aber ist es wirklich schon halb leer. Wir sind noch nicht so lange im Gespräch. Aber
du,
naja.
Wir machen eine kleine Pause, da kannst du dir nachschenken. ich will noch ganz kurz wissen, Staffel 2 ist schon angekündigt. Ja. Wirst du anders rangehen? Hast du dir schon was vorgenommen? Oder wirst du sagen, mit der Taktik aus Staffel 1 fahre ich auch gut in Staffel 2?
Ja, ich werde mir vielleicht ein bisschen mehr überlegen vorher, weil ich habe die Erfahrung halt dann am Schluss, wenn man wirklich so leer ist im Kopf, dann ist es halt ganz schön, du hast noch so ein paar vorbereitete Asse im Ärmel. Und da war ich in der Staffel 1 wirklich total, hatte ich mein Pulver einfach schon sehr früh verschossen. Und deswegen werde ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr überlegen. Aber das Schöne an diesem Format ist ja wirklich, man weiß nicht, was passiert. Ne? Also die Sachen, also man weiß nicht, man kann es wirklich einfach nicht abschätzen. Aber ich werde mir vielleicht mich ein bisschen stärker bewaffnen. Und ansonsten gehe ich aber, glaube ich, mit der gleichen Taktik da rein. So, ja.
Du, wir machen jetzt eine kleine Pause, damit du auf Toilette kannst, dir nachschenken kannst, weißt du, alle wichtigen Sachen und dann hören wir uns gleich wieder.
Sehr gerne. Bis gleich, mein Lieber.
Während der Giermann pieselt, will ich an dieser Stelle ein bisschen was für mein Fame tun und euch auffordern, doch meinen Podcast mal bei Spotify oder YouTube zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge und ich kann mich ein bisschen hocharbeiten in der Branche, weißt du? So, dass ich den Lanz vielleicht dann auch eines Tages mal ablöse, denn ich würde Rücksicht nehmen auf den Harndrang meiner Gäste, ne? Euer Lob über die gehörte Folge gehört natürlich in die Kommentarspalte und in die sozialen Kanäle, das versteht sich eigentlich von selbst. Und ja, wenn ihr das erledigt habt, geht's hier weiter. Ich dachte, wenn das erledigt ist, geht's hier weiter. Leute, ich warte. Also, ich hab Zeit. Und wehe, die Komödie kommt auf die Idee, das hier wegzuschneiden. Da gibt's... Wir sind zurück mit Max Giermann und wir wollen heute natürlich auch ein bisschen über das Theater sprechen, wo ja deine Wurzeln liegen. Ne? Oh lala, da hast du aber ordentlich nachgekippt in der Pause. Hä? So muss das sein.
Ich habe echt einen Sitzen, ja.
Also spätestens jetzt bist du mir sehr sympathisch.
Jetzt habe ich genug Pegel, um über Theater zu sprechen, ja.
Genau. Du, aber ich will trotzdem mal den Bogen zu LOL hinbekommen. Denn bis zu dem Punkt, als du vorhin meintest, dass es so ein riesen Produktionsaufwand ist, dachte ich mir, eigentlich ist es doch auch ein wunderbares Bühnenformat, oder? Man könnte das doch auch 1:1 auf die Bühne bringen, oder?
Ja, die Idee hatte ich tatsächlich auch schon. Das fände ich auch super lustig, jetzt mit so einem Team da durch Deutschland zu touren oder mit unterschiedlichen Leuten und das auf die Bühne zu bringen. Ich meine, das ist halt wahrscheinlich jetzt nicht im Sinne von Amazon, weil die haben da ja nichts von. Aber
du, die müssen das ja nicht wissen, weißt du?
Ach so,
Titel, weißt du? Aber wie macht man das dann mit den, also wie macht man das, du hast keine Kameras, wo du es beweisen kannst, wer gelacht hat, da müsste man dann wirklich jedem hier so einen Schluck Wasser in den Mund geben und dann die Fontäne verrät denjenigen, der gelacht hat, oder wie macht man das?
Naja, oder du müsstest so, weißt du, wie so Schiedsrichter oder so Linienrichter auf verschiedene Stellen auf der Bühne stellen, die dann irgendwie eine Fahne hochhalten, wenn einer gelacht hat, sodass du halt praktisch in alle Richtungen beobachtet werden kannst oder so, also wie so eine Art Jury. Es ist auf jeden Fall sicherlich nicht so ganz unaufwendig, ja, stimmt. Also wobei man auf der Bühne, oder man darf sich nicht abwenden vom Publikum oder so und das Publikum entscheidet oder ich weiß auch nicht. Ja, aber die Idee finde ich nicht schlecht. Daraus,
weil wenn dann die Diskussion losgehen, weil ich habe doch gar nicht gelacht, du hast keinen Beweis in der Hand, ne?
Ja, ja, das ist richtig.
Oder du musst halt den Schlüpper als Beweis, weißt du, wer... Wer verlachen denn?
Ja, das führt zu weit. Da hast du recht, weil das ist ja auch bei LOL wirklich so gelungen, dass man kriegt dann immer diesen Videobeweis nochmal vorgespielt und manchmal, also uns ging es dann auch so, man weiß wirklich selber gar nicht, ob man es vielleicht selber war, weil man es nicht, also man ist da so in so einer komischen Parallelwelt unterwegs, mental, dass man selber nicht mehr weiß, war ich das vielleicht oder habe ich gelacht oder habe ich nicht gelacht? Und deswegen ist wahrscheinlich das mit, wenn man keinen Videobeweis hat, ist es vielleicht sogar schwierig, ja, aber keine Ahnung. Aber man könnte mal drüber nachdenken.
Du denk mal drüber nach, du weißt, die Komödie Dresden steht dir offen, ja. Da kommst du jederzeit... damit. Aber im Moment muss man ja auch sagen, du hast doch gar keine Zeit für Theater, oder? Es läuft doch einfach richtig gut. Und korrigier mich, aber ich habe auch wirklich den Eindruck, im Moment, vielleicht auch wegen Corona, haben die Comedians ja auch ein bisschen Hochzeit, oder? Weil es zum einen ist natürlich der Bedarf da, dass die Leute lachen wollen. Zum anderen gelingt es euch auch künstlerisch, einen sehr großen Spagat zu machen. Wenn ich jetzt an Anke Engelke denke, die sowohl im Gaga-Format als auch am nächsten Tag im Tatort sein kann. Und auch du machst vom politischen Format bis hin zur Sketch-Comedy alles. Ist es wirklich so, dass der Comedian in Deutschland weniger schubladisch behandelt wird als jetzt der Schauspieler zum Beispiel? Oder was hast du für einen Eindruck?
Ja, also mein Eindruck, aber der ist natürlich subjektiv und vielleicht auch ein bisschen zu pessimistisch oder so, der ist schon, dass man in so Schubladen, dass da schon immer noch ein ziemliches Schubladendenken da ist. Also ich glaube so, klar, Anke oder Basti oder Michael Kessler oder so Leute sind vielleicht so ein bisschen die Ausnahme, die dann so beides bespielen können, aber ich habe selber schon oft so das Gefühl, also ich höre oft diesen Satz, wie, der ist Schauspieler? Nee, der ist doch Parodist oder der ist doch Comedian. Also dass die Leute schon oft in den entscheidenden Positionen nicht so die Fantasie haben, einem vielleicht auch was anderes zuzutrauen oder so. Also ich habe schon das Gefühl, da ist ein ziemliches Schubladendenken, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht beschweren. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jammer. Ich wollte nur deine Frage beantworten. Aber ich meine, es ist ja auch gut, wenn man für was steht, ne? Und irgendwie bei mir ist es halt vor allem die Parodie nach wie vor. Ich bin jetzt ganz froh, mal bei sowas wie LOL mitzumachen, wo ich jetzt nicht in einer Vollmaske bin die ganze Zeit. es ist schon, ich habe schon das Gefühl, man steckt in einer Schublade. Aber es gibt Schlimmeres. Also ich glaube, es ist gut, wenn man für was steht und in einer Sache Erfolg hat. Ich meine, da kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Zumindest hat sich ja die Comedy trotzdem auch ein bisschen verändert, wenn man jetzt die Wochenshow aus den 90ern vergleicht mit der Heute-Show. Comedy ist schon ein bisschen gesellschaftskritischer geworden, oder? Würdest du dem widersprechen?
Also ja, nee, ich widerspreche nicht. Also ich finde schon auf jeden Fall, dass sozusagen das alles mehr auf so gesellschaftlich relevante Themen einzahlt. Aber das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, finde ich, dass man so das Gefühl hat, auch jeder Comedian, man muss immer mit allem, was man tut, Haltung zeigen. Und das fand ich jetzt zum Beispiel bei LOL auch so gut. Das war ein Format, was absolut nichts damit zu tun hatte. Ne? Also was überhaupt, also was völlig zeitlos war. Und wir durften machen, was wir wollen. Und keiner der Comedians hat jetzt da irgendwie eine Lauterbach-Parodie gemacht oder irgendwie eine Corona-Nummer, sondern alle haben irgendwie sich lustige Perücken aufgesetzt und haben Blödsinn gemacht, mehr oder weniger. Und ich finde, so ein bisschen mehr Raum für Blödsinn und für Anarchie und so müsste es auch wieder geben. Also sowas wie, also ich finde, es ist schon immer alles sehr so unter diesem Dogma, es muss relevant sein, es muss ja Bedeutung haben und man muss was aussagen und so. Und das, finde ich, macht Comedy dann manchmal auch so ein bisschen krampfig.
Und ja auch die Political Correctness ist ja was, ja. Ne, was ein Thema ist. Anke Engelke hat ja zum Beispiel mal gesagt, die Ricky würde sie heute nicht mehr so machen. Thema Blackfacing. Jetzt gab es ja auch in Switch noch Darstellung von Bruce Darnell. Du selber hast den Roche Gonzales gemacht. Ja. Wie wäre das heute, ein paar Jahre später? Wäre das noch denkbar oder gibt es eben mittlerweile auch in der Comedy Tabus?
Gute Frage. Also ich meine, Roche zum Beispiel, den spiele ich auch immer noch. Hola, to guys, zu Hause in Dresden, vor allem in Sachsen, sagt hier mein König. Aber ich würde mich da vielleicht
Gesundheit. Jetzt weiß ich endlich, wie es den Leuten geht, wenn sie mit mir telefonieren, weißt du, und ich verstehe.
Nee, das war gar, ich habe gar nicht parodiert, ich war nur einfach kurz, ich habe dem Alkohol mal den freien Lauf gelassen.
So
rede ich, wenn ich betrunken bin. Also mit dem Blackfacing, da würde ich auch tatsächlich aufpassen. Also ich weiß nicht, ob ich heute sozusagen einfach mit gutem Gewissen mich noch als Roche schminken würde. Also spielen kann man ihn ja schon, aber das Blackfacing, da würde ich auf jeden Fall versuchen, einen großen Bogen drum zu machen, egal was es ist. Aber du hast völlig recht, noch vor ein paar Jahren haben wir da gar nicht großartig drüber nachgedacht, als wir das bei Switch, da war das gar nicht Thema. Also da war das ja noch gar nicht, da gab es noch nicht diese Sensibilisierung und ich glaube, im Moment ist das auch noch eine große Unsicherheit, weil man so das, ne, also weil das Eis so dünn ist, was darf man und was darf man nicht? Und es ist natürlich auch für die Komik und für die Satire und so ganz schwierig gerade, weil alle so ängstlich werden. Und da besteht natürlich auch eine andere große Gefahr, dass sich dann nachher alle selber zensieren und dann nachher gar nichts mehr passiert. Ne? Aber ich bin zu betrunken, um das alles jetzt politisch korrekt zu beantworten.
Ja, wir lassen die tiefen Themen, lassen wir auch gleich wieder. Hat dir jemand mal negatives Feedback gegeben? Eines von dir dargestellten Originals?
Also ich habe mir persönlich nie jemand. Also ich habe nur über Dritte manchmal gehört. Also ich habe damals, als wir bei Extra 3 vor ein paar Jahren, haben wir mal Thomas Roth gemacht, den damaligen Tagesthemensprecher. Und da habe ich auch ganz ordentlich in die Übertreibungskiste gegriffen. Und da war er sehr gekränkt. Also jetzt nicht von mir persönlich. Ich glaube, der war eher davon gekränkt, dass sein eigener Sender, also der NDR, seine eigenen Leute ihn da ihm ans Bein pinkeln und ihn da so zur Schau stellen. Also da war er wohl sehr, sehr verletzt. Und das tat mir natürlich dann auch irgendwie leid, weil ich meine, ich will ja da niemanden verletzen oder so. Ich hatte mal gehört, dass es Reinhold Beckmann seinerzeit nicht lustig fand. Und ich habe mal gehört, dass Til Schweiger soll gesagt haben, er findet meine Arbeit super, aber ihn hätte ich ja nicht gut getroffen.
Es ist auch schwer, Til Schweiger gut zu treffen, sag ich mal.
Also vor allem, das ist immer sehr lustig, wenn Leute das über ihre eigenen Parodien sagen. Ich weiß noch, als ich damals bei Raab war in der Sendung zum ersten Mal, da habe ich ihn ja auch, habe ich ihn nachgemacht, da habe ich so an seinem, ich habe ja immer so an seinem Jackett, ja, weil er an seinem Jackett immer so rumgefummelt hat, ne?
Ja.
Und dann habe ich das halt nachgemacht und so, und dann meinte er so, ja, aber das mache ich doch gar nicht. Also der war sich nicht darüber bewusst, dass er diese Macke hat, so, ne? Und deswegen ist halt immer die Frage, kann man selber beurteilen, ob das eine gute Parodie war oder nicht? Das müssen wahrscheinlich die Außenstehenden beurteilen.
Und sag mal, wenn du dich jetzt wochenlang mit so einer Figur beschäftigst und bis ins Detail einstudierst, wie so eine Macke mit dem Jackett, färbt sowas über? Erwischst du dich, dass du dir dann auch privat am Jackett rumfummelst?
Ja, klar, das färbt über und das ist dann erstmal so 2-3 Wochen hat man das so ein bisschen und dann muss man sich immer selber auf die Finger hauen oder manchmal ist es auch, dass man die Wortwahl oder der eigene Slang so ein bisschen... Dass man so den Singsang übernimmt, privat, oder bei Kinski, dass man so die Zunge nach vorne stülpt. Also diese Sachen, die gewöhnt man sich dann durchaus ein bisschen an, weil man es ja, also bevor ich eine Rolle spiele, mache ich das ja jeden Tag intensiv und das kann ich dann manchmal nicht mehr so ganz trennen, aber das geht zum Glück dann wieder weg. Also.
Aber politische Ambitionen hast du jetzt noch nicht feststellen können nach deiner Arbeit an Robert Habeck.
Nee, also ja, also doch, vielleicht hat er mich ein bisschen im Positiven, hat er mich vielleicht ein bisschen gefärbt, so inspiriert oder beeinflusst. Aber grundsätzlich, was ich mache ja, deswegen machen wir bei Extra 3 ja auch ganz unterschiedliche Parteien und unterschiedliche Figuren, dass man sich da nicht zu sehr auf eine Schiene festlegt.
Ist es jetzt eigentlich Vorteil oder Nachteil für dich, dass er nicht Kanzlerkandidat geworden ist? Weil sonst hättest du ab Herbst ja vielleicht wirklich 4 Jahre lang unterwegs sein müssen als Robert Habeck.
Ja, also ich sag mal, aus beruflicher Sicht ist es schade, weil dann wäre ich natürlich jetzt der Kanzlerparodist geworden. Und das wäre natürlich eine tolle Alleinstellung, weil ich glaube, so schnell hätte das wahrscheinlich niemand anders auf die Reihe gekriegt. Aber privat, muss ich sagen, habe ich die Entscheidung mit Annalena Baerbock sehr begrüßt. Also deswegen war meine Reaktion ein lachendes und ein weinendes Auge.
Und gibt es denn Lieblingsrollen von dir, bei denen du ein bisschen bedauerst, dass sie nie öfter zum Einsatz kommen, weil sie vielleicht schon von der Bildfläche verschwunden sind, also die Originalvorlage? Wo du dir wünschen würdest, die wären noch ein bisschen erfolgreicher, damit du länger die Parodie geben kannst.
Naja, also ich bin meistens auch irgendwie froh, wenn was abgespielt ist. So war das am Theater schon immer. Ich dachte immer schon so nach einer Premiere, also als ich selber noch auf der Bühne gespielt habe, so nach der Premiere dachte ich schon so, oh Gott, jetzt müssen wir das nochmal spielen. Jetzt haben wir es doch schon gespielt. Also deswegen, ich habe da nicht so einen langen Atem und bin dann eigentlich immer auch ganz froh, wenn was vorbei ist. Aber es gibt so ein paar Rollen, da finde ich es ein bisschen schade, dass die heute auch wahrscheinlich die wenigsten noch kennen, also weil die einfach ja nicht mehr aktuell sind, zum Beispiel Christian Rach oder so. Die Parodie mochte ich immer sehr gerne. Und die bezog sich natürlich auf dieses Format, das er damals hatte, ne? dieser Restaurant-Tester. Und das fand ich, war bei Switch super gelungen. Diese Sketche fand ich alle toll und da bin ich sehr stolz drauf. Und es ist manchmal schade, dass das heute fast keiner mehr kennt, aber so ist es halt. Also
Du zumindest beim Kinski sorgst du ja dafür, dass er nicht vergessen wird, weißt du? Und wenn wir über den kurzen Atem reden quasi, dann dürfte der ja so eine Rolle als Regisseur bei Ruppe die Katz, wir erinnern uns, 2014 an der Komödie, eigentlich in die Karten gespielt haben. Denn da ist ja wirklich klar, zur Premiere ist die Arbeit erstmal getan. Du kannst wieder nach Hause fahren.
Total, ja, das ist wirklich auch ein Vorteil am Regieführen, dass man es dann, also es tut zwar auch ein bisschen weh, das dann loszulassen und es abzugeben, aber es ist auch irgendwie ganz schön, dass man dann so sagt, so, ich bin jetzt fertig, meine Arbeit ist jetzt getan und ich kann mich jetzt wieder neuen Dingen widmen. Das finde ich auch beim Drehen tatsächlich angenehmer. Also das war auch so ein Grund, warum ich dann nicht am Theater geblieben bin als Schauspieler früher, weil ich habe mich so schwer getan mit diesen vielen Wiederholungen. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hatte bei der Premiere, so jetzt hatte ich es richtig gut, dann hast du irgendwie 2 Wochen Pause, dann spielst du das Stück wieder und dann hatte ich so das Gefühl, ah Mist, jetzt habe ich mich so versucht zu erinnern, aber so richtig auf den Punkt war es nicht und ich war dann immer unzufrieden und diese vielen Wiederholungen haben mich ziemlich mürbe gemacht so und das war nichts für mich. Also das bewundere ich auch sehr, auch bei eurer Arbeit, ne? Dass so da, diese Wiederholung, das immer wieder mit der gleichen Präzision und Leidenschaft jeden Abend auf die Bühne zu bringen, das ist schon eine Leistung, die mir schwer gefallen ist, so.
Und konntest du dich denn in der Arbeit dann eher besser entspannen, wenn du sozusagen die anderen Schauspieler geformt hast? Im Gegensatz, wenn du jetzt in deinem Zimmer sitzt und selber an dir rumformen musst mit einer Rolle. Also war das eher entspannender oder eher angespannter, weil du natürlich angewiesen warst auf das Material deiner
Schauspieler? Ja, das müsste man jetzt mal die Schauspieler fragen, die bei der Produktion dabei waren, wie angespannt ich da war. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ja kein alter Regiehase. Ne? Ich habe da ja nicht so allzu viel Erfahrung und deswegen ist es für mich immer, also auch das Spannende, weil ich da immer ins kalte Wasser springe und es ist ein absolutes Abenteuer. Also ich bin ja nicht so ein abgewichster Regisseur, der sofort weiß, wenn das nicht funktioniert, muss ich jetzt jenes machen oder so. Dann muss da eine Musik dazu und hier ein anderes Licht und dann funktioniert es schon. Also ich bin da ja selber, ich tappe da ja oft selber im Dunkeln. Und da merkt man halt, als Regisseur sind ja immer, die Schauspieler erwarten eigentlich in jedem Moment, dass du irgendwie was Kluges sagst oder was Hilfreiches sagen kannst. Und da habe ich gelernt, das ist natürlich nicht so. Also der Regisseur weiß ja nicht in jedem Moment eine Lösung für sein Problem oder so. Ne? Und das ist beim Drehen ja auch so. Da sagen die Regisseure ganz oft gar nichts. Also wirklich die wenigsten Regisseure arbeiten mit dem Schauspieler, sondern die sagen halt irgendwie, ja, war doch gut, jetzt nochmal ein bisschen schneller. Aber so richtig arbeiten tun die gar nicht und deswegen, ich glaube auch, weil die manchmal gar nicht wissen, wie. Und ich habe auch gelernt, es ist eben, also es gibt ja beim Drehen so die goldene Regel, wenn der Regisseur nichts sagt, dann war es gut. Und da habe ich beim Theater gelernt, das stimmt nicht. Also wenn der Regisseur nichts sagt, dann fällt ihm in der Regel einfach auch nichts ein, was er sagen könnte. Und er hält einfach die Klappe. Ja. Und deswegen, wenn ich für mich arbeite, dann kann ich da, ne, dann muss ich mich da ja nicht unter Druck setzen. Dann arbeite ich so weiter für mich hin. Und wenn ich aber beim Regie führen, hat man auch als Regisseur immer das Gefühl, man ist immer gefordert, muss in jedem Moment irgendwie reagieren, du musst immer wach sein, du musst möglichst alles mitkriegen. Weil wenn dich der Schauspieler, der nur die Nebenrolle spielt, fragt, wie war denn mein Auftritt gerade? Und du hast in dem Moment woanders hingeguckt und hast jetzt keine Antwort parat, dann bist du schon ein schlechter Regisseur. So, der kann mir ja gar nichts sagen, der kann mir ja gar nicht helfen. Also musst du immer wach sein und das finde ich auch sehr anstrengend, aber es macht großen Spaß. Also, so, jetzt habe ich ganz lang ausgeholt.
Ja, ich muss dir wirklich auch noch ein Lob aussprechen, denn es war ja ein Darsteller bei Ruppel die Katz dabei, da hast du wirklich wundervoll Pracht. Der war so authentisch in seiner Rolle, dass man dachte, wie geht das? Ne? Ich rede natürlich von Jesper, dem Labrador. Habt ihr viel geredet über seine Rolle oder hat er das einfach so aus dem Bauch raus angeboten?
Ja, es gibt ja so Naturtalente, weißt du, die es einfach im Blut haben und die einfach so natürliche Rampensäue sind. Und das Jesper ist halt so einer. Da muss man sogar aufpassen, dass man dem nicht zu viel sagt, also sondern dass man ihn einfach seinem natürlichen Instinkt folgen lässt. Und das ist auch toll für einen Regisseur, wenn du da, also bei allen anderen Schauspielern auf der Bühne war es ja genau das Gegenteil. Jesper hat es halt wirklich rausgerissen und darum habe ich ihn auch in der Schlussszene auftreten lassen, damit man dann wenigstens am Schluss das Gefühl hat, ja gut, das Ende war ja ganz gut. So, ne?
Das Beste zum Schluss.
Genau, das ist alles Jesper zu verdanken. Ja.
Du, klar.
Ja. Ja, das war eine schöne Zeit, ey. Das ist, wenn du das so sagst, 2014, wie lange das schon wieder her ist, da denke ich immer gerne dran zurück. Und es war eine tolle, wenn auch anstrengende und turbulente Zeit da in Dresden. Aber man hat viel erlebt in diesen 6 Wochen. Und das ist auch das wirklich das Tolle am Theater machen, dass es immer so eine Reise ist, auf die man da gemeinsam geht und man einfach viel mitnimmt. So. Das ist meine Erfahrung.
Und gut, dass du dich noch erinnern kannst, weil ich hatte Jan van Weide ja hier auch schon zu Gast und der sagte, die Premiere war durchaus feuchtfröhlich, aber du hast einen kompletten Blackout dank der Promille, sondern kannst dich schon noch erinnern, das ist ein schöner Abend.
Ich kann mich nicht mehr so ganz genau, aber den Premierenabend kann ich mich jetzt gerade nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal an einem Abend mit einem Rollkoffer, da haben wir gedreht, da haben wir in der Semperoper gedreht. Wir haben ja so kleine Einspielfilmchen gedreht, die dann im Stück immer wieder vorkamen. Und dann haben wir eben auch beim Opernball gedreht. Und da waren wir natürlich alle schick im Smoking und sind danach noch irgendwo tanzen gegangen, also mit dem Ensemble. Und ich hatte aber halt noch diesen Smoking an und ich hatte so einen Rollkoffer dabei und wir waren in irgendeinem ollen Club, irgendwo in der Neustadt wahrscheinlich. Und ich hatte halt Smoking und einen Rollkoffer auf der Tanzfläche. Daran erinnere ich mich, aber an die Premierenfeier, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie die geendet ist, aber wahrscheinlich feuchtfröhlich, ja.
Ja, du, in diesem Sinne wäre das größte Kompliment für mich und meinen Podcast, wenn du diese Folge vergisst, wenn der Birben dafür sorgt, dass du einen Blackout hast. Mein Lieber, wir sind am Ende. Es war sehr unterhaltsam mit dir. Ich danke dir herzlich fürs Gespräch, wünsche dir alles Gute und vielleicht demnächst dann zur Premiere von LOL auf der Bühne der Komödie, oder?
Ja, das ist doch eine schöne Idee.
Du,
ja,
ich stehe bereit. Ich habe gute Siegerchancen, denke ich.
Ja, du stehst bereit und hoffentlich auch irgendwie immer schön der Alkohol für danach. Weil eins kann ich dir sagen, nach diesem Format braucht man einen Drink.
Sehr gut, dann bin ich dabei. Dann kannst du mich gerne engagieren.
Alles klar, ich mache nach.
Alles gut und auf bald.
Ja, dir auch. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, König. Pomela,
Lingeling. So, und jetzt kann ich auch die Katze aus dem Sack lassen, denn natürlich wollte ich das parodistische Talent von Max testen und auch nutzen, damit ich auch mal frei haben kann am Mittwochabend. Über Wochen hat Max mich bis ins Detail studiert, um mich perfekt zu imitieren, so dass er die heutige Folge in einer Doppelrolle mit sich selbst geführt hat. Ja gut, wenn ihr genau hinhört, so ein paar sächsische Wörter gab es schon, die nicht ganz authentisch getroffen waren. Ein bisschen unterspannt war er auch hin und wieder als ich, aber gut, das hört nur der absolute Kenner. Ja, nächste Woche funke ich dann wieder selber, versprochen. Bis dahin, euer Mittwoch.